25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berblinger.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr. Am Mittwoch gibt es die Podcast-Serie. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast zu begrüßen, der sehr bekannt ist und auch sehr beschäftigt ist. Und umso glücklicher bin ich, dass er heute für uns, für unsere kleine Podcast-Serie Zeit gefunden hat. Und ich begrüße mit einem herzlichen Moin Moin den Dr. Umeswaran Arunagirinathan.
Das haben Sie sehr gut und ausführlich ausgesprochen.
Ja, moin moin, hört man gleich.
Moin.
Der Mann kommt aus Hamburg, ne?
Ja, genau, ich bin Hamburger, genau. Aber ich werde selten mit Vor- und Nachnamen als Umeswaran Arunagirinathan angesprochen, weil viele Menschen stolpern schon mittendrin und deshalb spricht man mich meistens mit einfach Umes, Dr. Umes oder Umes einfach.
Dr. Umes ist also die erlaubte Kurzform. Daran hört man, dass der Herr nicht gebürtiger Hamburger ist, sondern Sie hatten ja eine, ja kann man doch durchaus schon sagen, eine Odyssee hinter sich, bis Sie das dann nach Hamburg geschafft haben. Vielleicht wenn man am Anfang einfach mal in Kurzform, es ist ja bekannt aus Ihren Büchern auch, der fremde Deutsche und allein aus der Flucht, aber vielleicht mal für Leute, denen es nicht so geläufig ist, einfach mal in Kurzform Ihre Vita, wie es dazu gekommen ist, dass Sie jetzt ein Hamburger Jong sind.
Genau, also ich bin gebürtig aus Sri Lanka, aus dem Norden Sri Lanka und da war der Bürgerkrieg, das ging ja 1983 bis 2009 und wir waren 5 Kinder mit Eltern, Großeltern. Nach dem Tod meiner Schwester, die schwer erkrankt war, haben meine Eltern entschieden, alle Kinder ins Ausland zu bringen. Und ich war damals 12 Jahre alt, hatte noch meine 6. Klasse beendet und habe danach nur die Möglichkeit gehabt, einen kleinen Obstgeschäft zu haben am Straßenrand und Geld zu verdienen. Und dann war das für mich tatsächlich gefährlich, mit 12 Jahre alt als Junge, dass die Freiheitskämpfer nicht mich rekrutieren als Kämpfer und auch von Soldaten als Verdächtige verhaftet oder auch getötet zu werden. Und ich wollte irgendwie gerne zur Schule gehen und das war dort nicht möglich. Also hat meine Mutter für mich einen Schlepper organisiert, den sie bezahlt hat, mit Unterstützung natürlich von meinem Onkel, der in Hamburg lebt. Und dann hat der Schlepper mich von Sri Lanka nach Singapur gebracht, von dort nach Dubai, von dort nach Togo und 6 Monate später aus Togo nach Ghana und dann wieder zurück nach Togo über Benin nach Nigeria. Ich bin tatsächlich genau 8 Monate nach meinem Reiseeintritt dann über Spanien in Deutschland am Flughafen in Frankfurt angekommen. Da bin ich schon 13 Jahre alt geworden.
Und dann sind Sie erstmal zu Ihrem Onkel gekommen in Hamburg.
Genau, genau. Ich war einen Tag im Kinderheim. Wenn man als unbegleitete minderjährige Flüchtling ankam, dann war man in so ein Kinderheim untergebracht in Hessen. Und dann kam mein Onkel, stand vor mir und sagte, er sei mein Onkel. Ich schaute ihn an und sagte, ja, das passt schon, weil ich habe die Bilder von ihm gesehen. Und ich kannte ihn ja persönlich nicht. Und er brachte mich dann nach Hamburg. Und dort hat er für mich den Vormundschaftsantrag gestellt und auch den Asylantrag. Ich durfte bei meinem Onkel wohnen und auch in Hamburg meine deutsche Sprache lernen und zur Schule gehen.
Und dann haben Sie den normalen Weg eines jeden Hamburger Schülers, sind Sie da gegangen, kann man sagen.
Ja, ganz normal ist schwierig, weil wir hatten damals sehr viele Flüchtlinge aus Jugoslawien gehabt in der Zeit, 1990, 91, 92. Und es gab in Hamburg damals nur 3 Schulen, die Möglichkeit hatten, für geflüchteten Kinder Deutsch beizubringen. Und ich habe 6 Monate gewartet, bis ich so einen Platz bekommen habe. Und dann habe ich tatsächlich so einen Alleinunterricht gehabt und viel gelesen, viel diskutiert. Und und dann ging es weiter auf die normale Klasse. Ich wurde dann zurückgestuft, weil ich ja 2 Jahre gar nicht in der Schule war. Über ein Jahr auf Sri Lanka im Krieg nicht. Und dann meine Flucht über 8 Monate. Dann noch die 6 Monate in Deutschland, wo ich dann auf den Schulplatz gewartet habe. Und dann kam ja, als ich in der 9. Klasse war, meine erste Abschiebebescheid. Ich sollte ja mehrfach aus Deutschland abgeschoben werden, weil mein Asylantrag nicht anerkannt wurde. Aber man muss sagen, dass die Menschen aus Hamburg, besonders meine Schule und die Lehrer und die Eltern, meine Klassenkameraden, haben für mich eingesetzt und haben tatsächlich geschafft, dass ich dann in Hamburg bleiben dürfte, um mein Abitur zu machen.
Und nach dem Abitur sind Sie dann Ihrem großen Traum nachgegangen.
Haben
Sie das Versprechen der Mama eingelöst, oder?
Genau, eine meiner Versprechen. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, einen Klassenlehrer zu haben in der Oberstufe. Der hieß Lorenz Köhler. Für mich einfach eine Vaterfigur. Für den habe ich auch das erste Buch Allein auf der Flucht gewidmet. Leider hat er das nicht mehr leben können, weil er vorzeitig verstorben ist an einem Nierentumor. Und ich hatte wirklich das Glück, in Lübeck Medizin zu studieren. Und dafür hat die Stadt Hamburg auch sehr stark für mich eingesetzt, dass ich trotz Abschieber, trotz abgelehnter Asylantrag dort bleiben dürfte, um mein Studium zu beginnen. Und das habe ich dann auch in Lübeck erfolgreich absolviert und dann wieder zurück nach Hamburg.
Und dann haben Sie aber weitergemacht, weil Sie wollten ja nicht nur das Medizinstudium, Sie wollten ja mehr. Sie hatten ja den Traum vom Herzchirurgen.
Ja, es ist ja im Leben so, man hat immer bestimmte Ziele und wenn man diesen Ziel erreicht hat, dann hat man noch neue Ziele oder neue Träume und dieses erreichte Ziel ist der Grundlage, ist die Motivation für den nächsten Schub und so wollte ich unbedingt Herzchirurg werden und ich war an der Uniklinik in Hamburg und habe 7,5 Jahre gearbeitet. Als ich festgestellt habe, dass ich nicht ausgebildet werde, bin ich tatsächlich nach Bayern gegangen, nach Franken, Unterfranken, Bad Neustadt an der Saale. Und für mich war das Anfang ein Schock, als Hamburger Jung nach Franken zu kommen. Aber ich muss sagen, das war das beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Eine wunderbare Zeit für mich. 4 Jahre dort und habe dort mein Facharzt zum Herzchirurgen gemacht, die Prüfung in München, aber auch die Notarzt habe ich in Bayern erfolgreich absolviert. Dafür danke ich natürlich den Menschen dort und die Klinik in Bad Neustadt an der Saale.
Und was gibt's dann jetzt noch für Ziele? Der Doktortitel ist da, der Herzchirurg ist da, man muss sich immer Ziele setzen, alles schon erreicht?
Nein, ich definiere ja jedes Jahr neue Ziele. Ich habe ja immer 10 Minuten bevor Silvester beginnt oder ankommt, neues Jahr beginnt, definiere ich immer bestimmte Ziele. Die können 4 oder 5 sein, manchmal sind das 10 Ziele. Man muss nicht alles im Leben erreichen, aber ich habe sie. Mein nächstes Ziel ist einfach, erfolgreich ein nächstes Buch zu veröffentlichen. Das ist auch fertig, kommt bei Rowohlt Verlag zum Herbst, zur Buchmesse raus. Und dann habe ich natürlich das Ziel, ich möchte auf Sri Lanka auch entwicklungshilfetechnisch viel aktiver werden. Und dafür brauchte ich tatsächlich den sri lankanischen Staatsbürgerschaft zusätzlich, weil es dann vieles einfacher ist, dort Grundstück zu kaufen und Projekte zu starten. Und das, ja, es gibt viele Ziele, auch private Ziele, wie, dass ich den Alster, das sind so knapp 8 Kilometer, unter 30 Minuten schaffe, um einmal um die Alster zu laufen. Das sind so kleine, persönliche Ziele, auch die gehören zum Leben dazu.
Mhm. Jetzt sieht es ja alles ganz sehr stringent aus und es wirkt jetzt so, wenn Sie das so erzählen, als wäre das ohne Probleme durchgesetzt worden von
Nein.
Ihnen.
Nein, das ist nicht. Natürlich hat man Probleme, es gibt immer Hindernisse. Aber wissen Sie, wenn man meine Vergangenheit anschaut, angefangen mit 12 Jahren und davor schon in der 6. Klasse, dass ich nicht mehr zur Schule gehen konnte und ich habe ja ständig Hindernisse gehabt und ich bin ständig gestolpert, aber man gewöhnt sich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn das so ist, dass mein Weg ständig mit Stolpersteinen belegt sind, dann empfinde ich ja das gar nicht mehr als Schmerz, wenn ich dann 100. Mal auf die Nase falle. Das ist ja für mich dann keine Bedeutung mehr, sondern ich gehe dann immer noch aufstehen und vorwärts weiter.
Also daraus fast resultieren schon eine Stärke rausgezogen.
Ja, ich finde, Niederlagen, Hindernisse sind ja dafür da, dass man kreativ wird, dass man neue Wege sucht, dass man noch aktiver wird. Wenn ich zum Beispiel meinen Arm gegen Widerstand drücke, das heißt ein Gewicht hebe, dann baue ich auch mehr Kraft. In einer Woche später bin ich in der Lage, diesen Widerstand, den ich eine Woche vorher bekommen habe, entgegenzuwirken. Und wenn ich aber keinen Widerstand bekomme, dann kann ich auch keinen Muskel aufbauen. So ähnlich könnte man die Stärke, diese persönliche Stärke auch so interpretieren, dass Widerstand ist für mich nicht unbedingt negativ. Das ist herausfordernd. Das mag im ersten Augenblick natürlich gewisse Niederlage sein, aber die Erfahrung von mir persönlich in der Vergangenheit zeigt doch, dass Widerstand nicht negativ ist. Das ist nur dafür da, dass ich dann etwas mehr aktiver sein muss oder noch kreativer.
Jetzt hat es ja natürlich, nicht jeder Flüchtling kann so damit umgehen. Von ihrer Vita her könnte man natürlich auch sagen, das birgt eigentlich alle Sachen, dass der junge Kerl zerbrechen kann an diesen großen Widerständen. Und andere Flüchtlinge geht es ja auch so. Woher kam es denn jetzt, schätzen Sie, dass es bei Ihnen, dass Sie das so positiv annehmen, dass Sie da immer wieder Kraft rausschöpfen? Oder wie können Sie anderen als Beispiel dienen, dass Sie sagen, daraus werde ich stärker, da mache ich weiter und da lasse ich mich nicht unterkriegen?
Ja, das sind einfach, glaube ich, die persönliche Erfahrung. Ich habe ja die schon mit Niederlagen, mit schrecklichen Sachen, negativen Energien zu tun gehabt, schon als Kind. Das hat ja angefangen, dass wir als Familie tagtäglich im Krieg als Tamilen im Norden Sri Lanka kämpfen mussten. Und ich bin natürlich von den Verhalten meiner Eltern geprägt, von der gesamten Familie. Und ich habe immer erlebt, dass das positives Denken, also wenn man, egal welche Handlung man durchführt, wenn man positiv an die Sache rangeht, dass am Ende, dass man mehr Erfolg hat, als dass man von Anfang an skeptisch und zurückhaltend ist. Und das sind einfach persönliche Erfahrungen, die dann immer bestätigen, dass ich Dinge immer wieder neu anpacke. Ich lasse mir nicht von negativen Energie, die in der Vergangenheit vorliegt, eine neue Sache. Wenn ich an eine neue Sache rangehe, dann habe ich wieder eine neue, ja, ich mache das immer wieder neu. Ich hole das immer wieder, ja, wie soll ich das sagen? Ich ordne sie immer neu und betrachte sie auch neu und lasse mich nicht von den negativen Erfahrungen. Ganz im Gegenteil, ich habe doch am Ende des Tages bis jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, immer meine Ziele erreicht. Ich hab die Ziele natürlich nicht schnell erreichen können, ich habe die Ziele nicht ohne Hindernisse erreichen können, aber die Tatsache, dass ich als Flüchtling nach 8 Monaten alleine hier in Deutschland angekommen bin, ist eine Bestätigung. Genauso die Tatsache, dass ich immer noch in Deutschland bin und noch die Behörde damals mich nicht abgeschoben haben, oder dass ich das Abitur geschafft habe oder Medizinstudium, Promotion, als auch mein Facharzt für die Herzchirurgen. Und ich träumte auch davon, eines Tages ein Buch zu schreiben. Auch das habe ich veröffentlicht. Und diese Erfolge in der Vergangenheit, die geben mir auch immer wieder noch mehr Kraft, mein Verhalten zu bestätigen und fortzuführen. Und ich glaube, das ist mein Schlüssel.
Und gab es da zwischendrin niemals irgendwelchen Zweifel? Also wenn einem im Sri Lanka die Bomben um die Ohren fallen oder wenn ich in Togo bin und ich weiß, wie es weitergeht, es sind doch auswegslose Situationen, könnte man meinen, oder?
Ja, natürlich. Ich habe sehr oft als Kind geweint. Ich habe als Kind auf Sri Lanka immer geweint. Ich hatte immer Angst vor Bomben von Hubschraubern, die dann in Wolken flogen, weil die natürlich viele Menschen getötet haben. Man könnte vielleicht sagen, dass der Bürgerkrieg mich dahingegen vorbereitet hat, dass ich die Flucht gut überleben konnte. Jede Erfahrung hat mich verstärkt, abgehärtet und bereichert. Der Bürgerkrieg hat meine Flucht vorbereitet und die Flucht hat meinen Widerstand gegenüber die deutschen Behörden unterstützt, weil es war ja nicht einfach, in Deutschland anzukommen, einen Asylantrag zu stellen, wenn sie ständig hören müssen, was wollen sie eigentlich in Deutschland noch, sie sind doch wegen dem Bürgerkrieg hier, dann muss man auch denen entsprechend antworten und trotzdem irgendwie sagen, ich möchte trotzdem hier, auch wenn ich in bestimmten Behörden nicht willkommen bin, aber trotzdem vorwärts kommen und etwas erreichen im Leben. Und ich glaube, ich war immer wieder vorbereitet. Ich habe ja die Dinge, die ich erfahren habe, immer als positiv gesehen und als Vorbereitung für, das ist ja wie ein Kind, was zu Hause nie die Wäsche gemacht hat, nie aufgeräumt hat, nie bei der Mama in der Küche geholfen hat, wird auch nicht alleine plötzlich im Studium mit eigener Wohnung plötzlich zurechtkommen. Dieses Kind, ein Kind, was von Mama von klein an erzogen ist, im Haushalt mitzuhelfen, wird das Kind viel einfacher haben, wenn das Kind alleine eine Wohnung bezieht. So ähnlich könnte man das vorstellen, dass ich halt vorbereitet war, immer für Alleingang, für das Überleben.
Und daraus ist dann auch so Ihre Maxime entstanden, dass Sie einfach kein Opfer sein wollen, egal wie widrig die Umstände sind.
Ich möchte kein Opfer sein. Ich will keine. Das war schon immer so. Man könnte in meiner Situation in vielerlei Hinsicht die Opferrolle einnehmen. Nehme ich nicht. Will ich nicht. Und nehme ich die Rolle eines Opfers, dann habe ich ja mich als Verlierer abgestempelt. Will ich nicht.
Und so gehen Sie auch an den alltäglichen Rassismus ran, kann man sagen. Ne? Das ist auch so ein ganz klassisches Beispiel.
Rassismus ist ein Thema, den erlebt man tagtäglich. Natürlich erlebt man, wie die bei der Arbeit, das erlebt man, das hat man schon in der Schule erlebt, das hat man bei der Flucht, besonders bei der Wohnungssuche. Ja, wie oft glauben Sie, dass Wohnung denn bei mir abgelehnt wurde, weil allein wegen meinem Namen, wenn Sie schon meinen Namen lesen, Umes Varan Arune Grinatan, da haben Sie ja Fantasien, die Sie vorstellen haben, also die, ne, die Bilder, die Sie haben aus Fernsehen oder Berichterstattungen. Oder wenn ich als Schüler damals Job gesucht habe. Aber wissen Sie, ich denke, Rassismus ist ein Thema, die gibt es ja überall. Die habe ich ja nicht nur in Deutschland kennengelernt, die gibt es ja weltweit. Ja, und wenn man sich dadurch als Opfer der Rassismus sich abstempeln lässt und die Opferrolle einnimmt, dann komme ich im Leben nicht weiter und das will ich nicht. Und ich habe meine Erfahrung mit Rassismus und das ist ja das, was ich auch immer wieder wiederhole. Wissen Sie, ich gehe jeden Morgen raus, ja, komme abends nach Hause und ich begegne jeden Tag, jeden helligen Tag mindestens 100 Begegnungen, 100 Menschen, 100 Situationen. Und wissen Sie, wie oft ich Rassismus erfahre von den 100 Begegnungen? Vielleicht zweimal, ja. Vielleicht zweimal. Es bedeutet natürlich, wir haben in der Gesellschaft Rassismus, aber warum spreche ich nicht von den 98 Erfahrungen, die ich tagtäglich erlebe? Ich will die noch verstärken. Wenn ich die noch verstärke, und deswegen ist doch verpflichtet, ich finde, ich fühle mich verpflichtet, auch über diese Menschen zu sprechen, die gar nicht mit Rassismus zu tun haben, die mich mit offenen Herzen empfangen, ohne dass sie mir auf dem Stirn schreiben, du Dunkelhäutiger, du mit deinem komischen Namen oder irgendwas anderes, ja. Man kann ja auch alles Mögliche auf meinen Stirn schreiben. Aber tun sie nicht. Das tun die 98 Menschen, die ich täglich begegne, nicht. Und wenn ich jeden Tag nur von den zwei Begegnungen täglich von Rassismus spreche, das ist unfair. Das ist unfair gegenüber all die anderen Menschen, die tagtäglich mit Rassismus gar nichts zu tun haben wollen, sich dagegen wehren und mit offenen Türen mir entgegenkommen. Und so sehe ich das. Das ist doch genauso wie Menschen, die dann einen halbleeren, ein Glas haben und der eine sagt, ja, es ist ja leer und ich würde immer noch sagen, nein, es ist nicht leer, das ist halb voll.
Wie gehen Sie denn so mal als ein Beispiel voraus mit so einer rassistischen Szene konkret um? Wie haben Sie da reagiert, wo Sie sagen,
ja, es ist unterschiedlich. Manchmal weiß man gar nicht, ob das ist rassistisch oder nicht. Ich habe ja viele Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel eine ganz interessante Erfahrung gemacht, ob das rassistisch ist oder eine Vorurteilung. Das ist eine grenzwertig. Also da war ich im Fitnessstudio, da sprach ein Herr von hinten, du nix Sauna. Und ich war total verwirrt und drehte mich um. Das war niemand in der Umkleide, außer ich allein. Und der Herr, Entschuldigung, sprachen Sie mit mir? Und dann sagt, ach, du sprichst ja unsere Sprache. Und dann war ich noch mehr verwirrt. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wir sprechen in Hamburg auch Deutsch. Ja. Und dann ging die Diskussion weiter. Und dann sagte, ja, es war nicht böse gemeint, ich bin der Lehrer an der Schule, ich unterrichte viele Asylanten, ja, und da kommt so eine Diskussion rein, wo ich denke, er sieht mich, ja, und gleich stuft er mich als du Fremde, du Ausländer, dabei bin ich ein Deutscher, ja, ich bin viel deutscher als viele andere. Schauen Sie mal, ich bin seit über 25, 26 Jahre in diesem Land. Ich liebe dieses Land, ja, und alle Menschen, die nicht älter sind als 25 Jahre sind in Deutschland, und das sind ja Millionen, ja, die sind ja alle nach mir nach Deutschland gekommen. Ja, ich bin ja länger in Deutschland wie jeder andere, der jünger ist als 25, 26 Jahren. Ja, was ist mit denen? Ja, und dann mir die Frage zu stellen und sie abzustempeln. Ich würde es so sagen, das ist unreif, das ist vielleicht ein nicht ausreichender Blickwinkel dieser Menschen. Und ich war immer freundlich, ich habe auch mit ihnen dann irgendwie diskutiert, bin auch ganz freundlich rausgegangen, weil ich möchte einfach ihnen auch einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, ich möchte nicht ihnen irgendwie einen Eindruck, ich möchte, dass dieser Mensch nach Hause geht, nochmal sich fragt, hey, was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich das anders beim nächsten Mal anders umgehen? Ich meine, wenn man schon davon ausgeht, dass jemand die deutsche Sprache nicht mächtig ist, ist das nicht vernünftig, dass man von Grund aus ordentlich in Deutsch spricht, als zu sagen oder zu fragen, du nix Sauna? Also das sind so kleine Sachen, die ich dann im Alltag auch anspreche. Und ich meine, ich habe zum Beispiel, ich kann Ihnen mal ganz von einem Patienten sagen, der hat auf der Handrücken ein Hakenkreuz, ja? Den habe ich bei mir auf der Station als Patient. Und jeder sagt, oh, der ist komisch zu den Kollegen von der Pflege und Ärzten, die aus dem Ausland kommen. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht, wie er uns gegenüber ist. Es geht nur darum, wie ich zu ihm gegenüber bin. Ich möchte nett und fürsorglich sein. Und ich wollte ihn auch selbst persönlich behandeln. Das tue ich auch. Ja, der freut sich, wenn ich reinkomme. Ja. Ich möchte die Menschen behandeln und nicht, weil er irgendwie, Rassist ist. Und das ist er wahrscheinlich, ohne Zweifel. Ja, ich möchte diesen Menschen auch eine Chance geben zu lernen. Und ich habe ja in meinem zweiten Buch auch geschrieben, die Begegnung, die ich in Hamburg hatte, wo ein Patient sich wehrte, von einem Schwarzen behandelt zu werden. Der ruft seine Frau an und sagt, ich möchte nicht, hier ist ein Schwarzer als Arzt. Und der war maximal überfordert, der alte Mann, 80 Jahre alt. Ja, und soll ich dann sagen, ja, tschüss, Beispiel Herrn Schulze, ich behandle Sie nicht? Nein. Ich möchte nie ein Spiegelbild sein, dessen, der vor mir steht. Ich möchte ich selbst sein. Und wissen Sie, was ich geschafft habe? Ich habe diese Menschen persönlich tagtäglich behandelt. Vielleicht war ich etwas noch übertrieben freundlicher und zugeneigter als jeder andere Patienten, den ich betreut habe. Und weil ich wollte, und das war mein Ziel, diesen Menschen ein anderes Bild zeigen als das, was er vor mir hatte. Am Ende, bevor er nach Hause gegangen ist, kam er zu mir und klopfte mir auf die Schulter und sagte, du bist ein guter Junge. Und das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche und sehr schöne Begegnung. Und das bestätigt auch immer wieder, verurteile nicht gleich sofort. Ja? Bleib du, wie du bist. Und die Menschen sind in der Lage zu lernen. Und wenn diese Menschen nicht lernen, dann kannst du nichts machen. Aber zumindest hast du einen Beitrag geleistet, die Chance gegeben, dass auch die Rassisten lernen können.
Also das heißt, Ihr Ansatz ist, mit den Leuten freundlich auf die Leute zuzugehen und quasi dann direkt den Austausch und das Gespräch zu führen. Ist es nicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn man jemanden hat mit einem Hakenkreuz auf der Hand oder der von Anfang an sagt, von Schwarzen will ich mich nicht behandeln lassen?
Ja, es ist schwierig. Es kostet auch viel Energie. Aber wissen Sie, die ersten Schritte sind schwierig. Aber wenn Sie das paar Mal gemacht haben, ich meine, einen Alpen zu überklettern. Das erste Mal, wenn ich zu Fuß hochlaufe, das ist schwer. Das zweite Mal vielleicht auch. Aber wenn ich dritte, vierte, fünfte, sechste Mal gemacht habe, dann kann ich's, weil ich habe die Kraft dafür. Und es hat mich ja auch bestätigt, auch wenn der Weg so schwer ist, dass ich am Ende oben auf dem Gipfel angekommen bin. Das ist die Bestätigung.
Das heißt, es ist im Prinzip wie in Ihrer Vita, wo Sie sagen, am Ende habe ich es erreicht, was ich möchte. Ich bin in Deutschland anerkannt, ich habe einen Schulabschluss, ich habe ein Studium, ich habe meinen Herzchirurgen gemacht. Und genau mit dieser Maxime gehen Sie auch an die Menschen ran, die sagen, wenn ich freundlich auf den Zug gehe, dann gelingt es mir irgendwann mal, den vielleicht doch zu überzeugen, ich bin ein guter Junge. Ja.
Es gibt doch keine andere Möglichkeit. Wenn ich von Ihnen vornherein abstempel und sage, du Rassist, mit dir will ich nichts zu tun haben, dann hat doch dieser Mensch nie eine Chance, aus seiner Position als Rassist wegzukommen. Das heißt, es klingt so, als ob ich den Armen helfen gehe. Es geht darum, in der Gesellschaft, wenn wir langfristig eine Gesellschaft haben wollen, wo wir mit Rassismus nichts zu tun haben wollen, wir werden immer mit Rassismus zu tun haben. Es gibt also, das wäre eine Lüge zu sagen, wir werden in 20 Jahren keinen Rassisten mehr in diesem Land haben, weil das scheint ja in der menschlichen Gen irgendwie zu existieren, dass der Mensch sich als in einer Rasse sich irgendwie wohlfühlt, sich zurückzieht, sich identifiziert, wenn er irgendwie selbst vermutlich viel mehr Zweifel an seinem Selbstwertgefühl hat. Ja? Und wenn ich aber die Chance nicht gebe, den Dialog zu fördern, der Dialog, die Kommunikation, die Interaktion ist doch die Basis, die Grundlage dafür, dass unterschiedliche Kulturen, Religionen, politische Meinungsverschiedenheiten zusammenkommen und zusammenleben können miteinander. Ja, wenn wir in einer Multikulti-Gesellschaft leben wollen, müssen wir miteinander sprechen. Das ist ja das, was ich sage. Wir müssen dann auch eine Sprache sprechen. in Deutschland die deutsche Sprache. Und wir mussten auch miteinander dann auch sprechen. Ja, und das ist das, was ich sage. Was nutzt das, jemanden zu haben, der in der Neonazi-Szene ist oder der Rechte ist, der vielleicht eine gewisse Partei wählt, dessen Meinung so ist, dass ich hier in Deutschland nichts verloren habe, davon haben wir eine Partei im Bundestag noch sitzen. Wenn ich aber mit diesen Menschen nicht spreche, dann habe ich doch nie eine Chance, diese Menschen zu lehren. Ja, Kommunikation ist A und A. Wir müssen auch mit Rassisten sprechen. Also ja, wir müssen es.
Sehr guter, positiver Ansatz. Kommen wir jetzt noch mal am Ende kurz auf die Integration, weil Sie es ja am eigenen Leib erfahren haben mit der Zuwanderung, wie mit Ihnen umgegangen werden ist. Was glauben Sie, was können wir in der Gesellschaft oder aber auch ganz konkret in Deutschland verbessern im Umgang mit den Zugewanderten, um die in die Gesellschaft zu integrieren, um die innerhalb der Gesellschaft aufzubauen?
Genau, also es gibt für mich, Integration funktioniert ja nie einseitig. Das ist ja immer beidseits. Das heißt, Integration funktioniert, wenn derjenige, der als Fremde herkommt, nicht langfristig als Fremde fühlen möchte, dass er sich mit der Gesellschaft integriert, dass er neugierig ist, dass er offen ist gegenüber deutscher Kultur bzw. unsere Sitten, unsere Regeln, unsere Sprachen. Auf der anderen Seite ist es doch wichtig, wenn ich jemanden in eine Wohnung reinlasse. Ich habe Platz bei mir in der Wohnung, jemand klopft mir an der Tür und sagt, mir ist kalt, ich erfriere, ich brauche einen Platz und ich habe die Möglichkeit, weil ich einfach infrastrukturell so gut ausgestattet bin, dass in meinem Haus so viel Platz ist. Und ich öffne die Tür. Und in dem Moment, wo ich die Tür öffne, bin ich doch verpflichtet, diesen Jungen oder diesen Mädchen mitzuteilen, was sind denn die Regeln dieses Hauses. Ja, das heißt, ich muss zuerst diesen Menschen die Sprache, die Regeln, die Kultur dieses Hauses untermitteln. Weil man kann ja nicht jemandem die Tür öffnen und sagen, komm rein, jetzt will er plötzlich irgendwie das Haus irgendwie was weiß angemalt ist, rot anmalen, weil er meint, das ist seine Lieblingsfarbe. Das geht nicht. Er kann eigentlich die Grundfarbe dieses Hauses nicht ändern wollen. Er kann da Ideen geben, aber die Entscheidung trifft immer der, ich bin der Hausherr. Es ist großzügig, dass ich den reinlasse. Aber ich muss den sagen, hör mal zu, in diesem Haus wird jeden Tag sauber gemacht, abwechselnd. Du bist Dienstag dran, ich mache Mittwoch. Ja? Oder in diesem Haus abwechselnd gekocht. In diesem Haus kann man ab 22 Uhr nicht mehr laut schreien. In diesem Haus haben Frauen und Männer gleiche Rechte. In diesem Haus wohnen auch Homosexuelle. Auch das ist, auch wenn das deine Religion nicht zulässt, ist es trotzdem die Freiheit, die demokratische Freiheit, die in diesem Land existiert. Ja, die Grundwerte, die Verfassung unseres Landes muss mir jeden Menschen vermitteln, der zu uns nach Hause kommt, der uns nach Deutschland kommt. Weil die müssen die unterordnen. Keine Religion, keine Kultur dieser Welt darf unser Grundwerte und Verfassung in Frage stellen. Und das ist zum Beispiel eine Grundvoraussetzung für Integration. Ja, und das muss man ja auch von Anfang an sagen, zu jedem, der nach Deutschland kommt. Und nicht später feststellen, oh, der hat das nicht eingehalten. Ja, Entschuldigung, hast du denn jemals davon erzählt, was dir wichtig ist? Nein, hast du nicht. Es ist meine Pflicht, wenn ich bei mir im Haus jemanden reinlasse, den zu erzählen. Und das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig, also ohne Diskussion, jeder, und jeder Mensch, der in diesem Land lebt, muss die deutsche Sprache beherrschen. Punkt. Und kein Aber. Ja. Natürlich verstehe ich, dass jemand, der mit 60 Jahren nach Deutschland kommt, der vielleicht noch nicht mal seine eigene Muttersprache schreiben kann, sprechen sicher, aber schreiben oder lesen kann, dass es für den schwierig ist. Nicht jeder ist sprachlich begabt. Aber die Kommunikationssprache in unserer Gesellschaft, in unserem Land, muss die deutsche Sprache sein. Weil das ist die Grund, das muss der Paragraph 1.1 sein. Das ist die Grundlage für Integration, die Sprache. Weil wiederum die Kommunikation wichtig ist. Und wie soll die Kommunikation funktionieren? Kann ja nur funktionieren, wenn wir alle gleiche Sprache sprechen. Und das muss man mitteilen. Es gibt sicherlich Menschen, die kommen zu uns, ja, die sich gar nicht integrieren wollen. Die wollen es nicht. Die wollen am liebsten ihr Zuhause mitnehmen und hier aufbauen. Das sind die, die Parallelgesellschaften fördern. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und das dürfen wir wirklich nicht zulassen. Leider wird ja Religionsfreiheit missbraucht, finde ich, in meinen Augen. Es wird missbraucht und da wird unsere Grundwerte und Verfassung dann in Frage gestellt im Namen der Religionsfreiheit. Und das geht nicht. Ja, wir müssen die Grenzen erkennen und auch ganz klare Ansagen machen, wo die Grenzen erreicht sind, wo es nicht mehr zu tolerieren ist. Weil wichtig ist doch, dass unsere Gesellschaft, und deshalb sind wir doch froh und dankbar, und ich persönlich bin ich doch froh, dass in diesem Land diese Grundwerte und Verfassung existiert, weil genau die haben mir ermöglicht, mich als Flüchtling hier aufzunehmen. Und mir eine Bildung zu schenken, dass ich heute noch hier bin. Also ist es nicht meine Pflicht, da einen Beitrag zu leisten? Und vielmehr erwarte ich auch von denen Menschen, die so ähnliche Geschichte haben wie ich, und davon haben wir ganz viele, sondern die ehemals als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, die inzwischen eine Gesellschaft, einen Platz in unsere deutsche Gesellschaft eingenommen haben, die haben auch einen Beitrag zu leisten zur Förderung der Integration.
Also
die müssen raus.
Das Gegenseitige von beiden Seiten, von der anderen Seite muss etwas kommen. Und da stehen Sie ja mit Ihrem Lebenslauf exemplarisch. Sie geben ja sehr viel zurück. Und Sie wollen jetzt ja auch nach Sri Lanka was zurückgeben. Abschließend die ganz einfache Frage: Wo ist Ihre Heimat?
Meine Heimat ist in Hamburg.
Das heißt, die ersten 12 Jahre Sri Lanka mit der Prägung, mit den Eltern, mit dem Aussehen, mit der Kultur wird überlagert von Hamburg.
Ja, ich bin natürlich, meine Mutter lebt auf Sri Lanka und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort zu Hause bin. Es ist nicht so, dass es mir fremd ist, wenn ich auf Sri Lanka bin. Ich fühle mich manchmal fremd. Bestimmte Situationen geben mir dort das Gefühl, ein Fremder zu sein. Das gibt es manchmal in Deutschland auch. Aber zu Hause fühlen, heimisch, das ist in Deutschland.
Das ist ja schön. Dann ist es ja die gelungenste Integration überhaupt, wenn jemand, der mit 12 Jahren aus Sri Lanka gekommen ist, sagen kann, seine Heimat ist Hamburg. Das freut uns natürlich sehr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Erfolg mit Ihrem neuen Buch. Das geht ja in eine gänzlich andere Richtung, nachdem Sie der fremde Deutsche und allein auf der Flucht gehen Sie ja jetzt mit unserem Gesundheitssystem, den widmen Sie sich ja dann zu, ne? Ganz andere Thematik.
Das ist eine ganz andere Thematik. Es geht um den Einfluss der Wirtschaft auf unser Gesundheitssystem. Der verlorene Patient kommt bei Rowohlt Verlag rechtzeitig zur Buchmesse in Frankfurt am 13. Oktober. Ich freue mich darauf.
Wir freuen uns auch darauf. Und ich bedanke mich, dass Sie Zeit gehabt haben, Herr Umeswaran Arunagirinathan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oder Dr. Umes, wie man in der Kurzvariante so sagen darf. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie Zeit gehabt haben. Wiederschauen.
Dankeschön.
Ciao.
Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free.